Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke. Am Mikrofon ist Jörg Depter. Heute reden wir über Kampfsport und gehen den Fragen nach, warum die extreme Rechte Kampfsport trainiert und warum sich so viele junge Menschen von Kampfsport angesprochen fühlen. Und wir fragen, was das Ganze für die Jugendsozialarbeit, für Sportvereine, aber auch für die Zivilgesellschaft bedeutet. Dazu reden wir mit Robert Klaus. Robert Klaus ist Mitarbeiter am Projekt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport. Zum Gespräch habe ich mich mit Robert bei ihm im Büro getroffen. In den letzten Wochen gab es mehrere Trainings der Neonazi-Partei Der Dritte Weg mit ihrer Jugendorganisation NRJ in Parks und öffentlich zugänglichen Sportstätten in Lichtenberg und anderen Bezirken. Ich habe Robert als erstes gefragt, warum Neonazis an öffentlichen Plätzen Kampfsport trainieren, sodass es jeder mitbekommen kann.
Naja, gibt es verschiedene Antworten drauf. Also erstens trainieren rechtsextreme Kampfsport, um sich für Gewalt aufzurüsten. Das heißt, wir sprechen immer davon, dass sie sich Gewaltkompetenzen aneignen. Gewaltkompetenzen heißt, sie üben Schläge, sie üben Tritte, sie üben sich zu bewegen. Sie üben aber auch psychisch, wie man in so stress- und angstbeladenen Gewaltsituationen handelt. Das heißt, Menschen, die einfach wegrennen, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie agieren sollen, sind genau das Gegenteil von gewaltkompetenten Menschen. Neonazis wollen gewaltkompetent sein, sie wollen sie anwenden können. Das üben sie. Warum trainieren sie in der Öffentlichkeit? Ich glaube, es verweist einerseits auf eine Rekrutierungsstrategie und eine Strategie der öffentlichen Raumnahme. Man zeigt Präsenz, wenn 20, 30 oder auch 50 Neonazis an einem öffentlichen Platz wie einem Park trainieren, dann ist das in diesem Moment auch eine Angstzone für Betroffene rechter Gewalt. Man nimmt sich also symbolisch den Raum. Es verweist aber gleichzeitig auch auf eine organisatorische Schwäche der Szene, denn meines Erachtens mangelt es ihr ein Stück weit an eigenen Räumlichkeiten. Wenn wir in andere Bundesländer schauen, dann sehen wir, dass militante Neonazi-Gruppen, zum Beispiel die Gruppe Knockout 51 in Eisenach, auch Kampfsporttrainings im Flieder Volkshaus in Eisenach, was im Grunde die NPD-Zentrale ist, durchgeführt haben. Wenn wir in andere Orte gucken, dann gibt es dort Trainingsräumlichkeiten in rechtsextremen Immobilien. Da können wir sozusagen in Berlin sagen, dass, sagen wir es mit Vorsicht, aber glücklicherweise davon sprechen, dass es offensichtlich keine allzu große Anzahl an rechtsextremen Immobilien gibt, in denen es eigene Kampfsporträumlichkeiten betrieben werden.
Wenn man sich das anguckt und Bilder anguckt, es gibt ja Bilder, wo man das so sehen kann, sind da sehr viele, sehr junge Leute dabei. Ja? Warum ist das so attraktiv für junge Leute, da irgendwie mitzumachen? Spielt da Kampfsport eine Rolle oder warum passiert das so, wie es passiert?
Ja, spielt ganz viel Jugendkultur, ganz viel Popkultur, aber auch ganz viel Selbstwirksamkeit eine Rolle, meines Erachtens. Popkultur heißt, wir sehen ja einen Boom des gesamten Kampfsportmarktes, insbesondere von Mixed Martial Arts und auch Kickboxen sozusagen im internationalen Maßstab. Es ist medial viel präsenter und hat damit auch einen gewissen Schick gewonnen, um junge Menschen anzusprechen, die das auch medial sehr viel konsumieren. Also man sieht ja auch, wie rechtsextreme Organisationen auf Telegram dann auf größere Kampfsport-Events verweisen, wo Menschen kämpfen, die zum Beispiel eine Vergangenheit in einer rechtsextremen Hooligan-Szene haben. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass über Sport generell und so auch über Kampfsport, junge Leute sehr niedrigschwellig ansprechen und rekrutieren kannst. Das heißt, du kommst ihnen nicht mit einer großen Parteitagsrede, irgendeinem sperrigen politischen Pamphleten, sondern mit einem Alltagsangebot. Gemeinsam Sportgruppe machen heißt erstmal Bewegung, heißt Gemeinschaft und spricht natürlich auch eine bestimmte Gruppe an Menschen an, nämlich ja, bewegungsinteressierte, sportinteressierte junge Männer. Auf den Fotos, die ich gesehen habe, sind es fast nur Männer und das ist auch nicht überraschend, weil wir bei den meisten Kampfsportgruppen in der extremen Rechten von Männerbünden reden, in denen nur Männer mitmachen dürfen und in dem auch so ein harter Männlichkeitsbeweis im Grunde das Ticket ist, um in der Hierarchie aufzusteigen. Also jemand, der nicht andauernd seine dominante Männlichkeit beweist, wird keine Karriere in einer rechtsextremen Organisation machen. Und drittens ist es für die Menschen, die dort teilnehmen, hochgradig selbstwirksam. Das heißt, sie erfahren ja im Sport selber, im Kampf selber, wo ihre Grenzen liegen, aber auch wie machtvoll sie sind, sozusagen. Sie eignen sich das sehr schnell an und sie merken ja auch, wie ihre Tritt- und Schlagtechniken sich verbessern. Das heißt, sie sehen das Ergebnis am eigenen Körper sehr, sehr schnell, den sie auch modellieren. Das finde ich eine Ebene, die wir in der Diskussion über Rechtsextremismus und Sport manchmal etwas zu wenig betrachten. Nämlich, dass Rechtsextreme auch ein faschistisches Körperideal verfolgen. Ne? Eins, was gestählt ist, wo weiße Körper im Grunde auch symbolisch für die von ihnen gedachte weiße Rasse im größeren Sinne stehen. Wenn man sich rechtsextreme Medien zum Thema Sport anguckt, dann sieht man immer diese hypermaskulinisierte Inszenierung männlicher Körper, die ein Machtversprechen für Rechtsextreme ist, insbesondere für Jugendliche.
Du sagst es schon, so Machtversprechen, Dinge, die da mitspielen, so in der Ideologie, soweit ich weiß, gibt es ja auch beim Dritten Weg so eine AG Körper und Geist, heißt die, glaube ich. Wie wird denn das so ideologisch innerhalb der Szene erklärt, warum man denn so Kampfsport machen sollte oder macht?
Das ist eine gute Frage, weil man an der Stelle auch die Frage stellen kann, ob wir eigentlich über Sport reden. Nämlich aus folgenden Gründen. Wenn man sich die Sportwissenschaft anguckt, dann wird viel diskutiert, ob Sport eigentlich freiwillig ist. Dann wird viel diskutiert oder wurde viel diskutiert, ob die Ziele von Sport im Sport selber liegen oder außerhalb von Sport. Was heißt das? Viele Menschen, die Sport machen, auch Menschen, die uns zuhören, werden wahrscheinlich Sport machen, wenn sie es tun, weil sie abnehmen wollen, weil sie Freundschaften pflegen, weil sie gerne sich ehrenamtlich in einem Verein engagieren oder weil sie auch gerne mal einen Wettbewerb gewinnen im Amateurfußball. Wenn man sich rechtsextreme Medien aber anschaut, dann ist die Begründung für Sport und auch die Ziele und der Zweck für Sport, dann liegen die weit außerhalb des eigentlichen Sportbetriebes. Da geht es nämlich nicht um Wettbewerb gewinnen oder Körpergefühl steigern, sondern geht es letztendlich immer darum, sich für Gewalthandeln aufzurüsten und letztendlich einen politischen Umschutz herbeizuführen. Das heißt, die rechtsextremen Medien, die Sport bewerben, sprechen immer dafür, ich paraphrasiere das jetzt kurz, dass man sich im Grunde in rauen politischen Zeiten aufrüsten muss, um sich gegen den politischen Mainstream zu wehren. Insofern, wie gesagt, liegen der Zweck, die Ziele, die ideologische Begründung von Sport liegen weit außerhalb der athletischen Tätigkeiten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Schießsport. Also man kann den Bogen auch nochmal weiterspannen. Wenn ich das noch anmerken darf, ich habe im letzten Jahr in einer Studie für das Bundesinnenministerium beziehungsweise für das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und mir Sport im Rechtsextremismus angeguckt. Da treffen wir sehr viel auf Fußball, weil es einfach sozusagen sehr viele Fußballer auch in der extremen Rechten gibt. Wir treffen auch viele Beispiele im Bereich Kampfsport, die alle, wie gesagt, mit politischer Gewalt im Grunde begründet werden. Ähnliche Begründungen gelten auch für Schießsport, weil man sich letztendlich Gewaltkompetenzen auch dort aneignen kann. Wie bediene ich eine Waffe? Wie bewege ich mich mit ihr? So, das heißt, wir können auch über den Bereich von Kampfsport eigentlich hinausgucken, wo es noch derartige Fälle gibt. Und ein Beispiel kann man auch nochmal nennen. Es gibt, ich nenne jetzt mal explizit nicht den Anbieter, aber er sitzt in Berlin. Es gibt so Outdoor-Survival- und Hindernisläufe. Man kann die jetzt entweder so als naturorientierten Extremsport interpretieren. Wenn man sich anguckt, wie extrem rechte Akteure diese Outdoor-Hindernisläufe inszenieren, dann erinnert das schon an sehr paramilitärische Trainings auch, wie sie mit Jugendlichen in der Hitlerjugend durchgeführt wurden. Weil man joggt nicht nur, sondern das Ziel ist halt, einen Hindernislauf zu absolvieren, wo durch Schlammlöcher gekrochen wird. Dann wird teilweise unter Stacheldraht lang gekrochen und alles ist so ein bisschen paramilitärisch angehaucht. Und es gibt diverse extrem rechte Posts in den sozialen Medien von der jungen Alternative hin bis zu knallharten Neonazis, wie sie das mit militärischem Training für den Einsatz an der Ostfront sozusagen argumentieren. Auch die finden in Berlin statt und auch dort haben regelmäßig Akteure vom Dritten Weg und auch aus der militanten Neonazi-Szene teilgenommen.
Vielleicht nochmal mit dieser Gewaltkompetenz. Es klingt immer so Kampfsport und Kampfsport hat ja auch viel mit Wettbewerb zu tun. Ja? Wie sieht das denn da aus? Gibt es denn da untereinander auch Vergleiche? Also wie kommt man da irgendwie zusammen? Wie trifft sich diese rechtsextreme Szene?
Na, es ist immer beides und ich habe ja schon darüber gesprochen, dass wir gut unterscheiden müssen, wann reden wir über Sport und wann als athletische Auseinandersetzungen. Ja, es gibt sportliche Wettkämpfe in der extremen Rechten. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich der Kampf der Nibelungen, die größte deutsche neonazistische Kampfsportorganisation, die von 2013 bis 2018/19 zu einer der größten in ganz Westeuropa herangewachsen ist, also einer der größten neonazistischen Kampfsportorganisationen, die aber seit 2019 de facto ein Veranstaltungsverbot hat und keine größeren Veranstaltungen in Deutschland mehr durchführen darf. Gleichwohl hat vor 2 Jahren ein Sparring-Turnier in Brandenburg stattgefunden, wo Rechtsextreme hingefahren sind und diese Sparring-Turniere finden oftmals eben nicht öffentlich beworben statt, sondern da gibt es 3, 4, 5 Kämpfe. Das heißt, untereinander messen die sich sportlich. Und wenn man sich es nach sportlichen Aspekten anguckt, dann kann man leider sogar davon reden, dass sie sozusagen auch fair miteinander umgehen. Da gibt es Regeln, da gibt es Ringrichter, das sozusagen ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist ja, was sie mit diesen Gewaltkompetenzen außerhalb dieses Sportsettings machen. Und da können Neonazis, das muss man dann auch hervorheben, können sie differenzieren. Also wann bewege ich mich in einem Sportraum mit sportlichen Regeln, wo es gegen Gegner geht und nicht gegen Feinde? Wie verhalte ich mich dort? Wo sind dort Grenzen? Dort wird eben doch niemand schwer verletzt und niemand umgebracht. Und diese Regeln gelten außerhalb von Sporträumen, das heißt bei Demonstrationen, bei politischen Angriffen eben nicht mehr. Insofern ist Kampfsport in der Neonazi-Szene immer gefährlich. Und die Gewalt wird niemals nur im Sportraum bleiben. Denn wie ich ja vorhin sagte, wird ja ideologisch begründet, dass dieser Sport kein Selbstzweck ist. Das Ziel dieses Sports ist nicht der Sport selber, sondern das Ziel dieses Sports ist es immer, sich im Szenesprech wehrhaft zu machen. Wir sagen dann eher an der Stelle, sich Gewaltkompetenzen anzueignen, die definitiv gegen Polizisten, gegen politische Gegner zum Einsatz kommen.
Gewaltkompetenz aneignen. Eine Kollegin hat mich vorhin gefragt, frag ihn doch mal, den Robert, welchen Kampfsport trainieren die denn eigentlich? Also was machen die? Kann man da von Sport reden? Ist das wirklich so eine Kampfkunst? Oder was sind denn die Dinge, die sich da angeeignet werden?
Es sind vor allem die Vollkontaktsportarten, das heißt die Kampfsportdisziplinen, die sehr schädigungsorientiert ausgerichtet sind. Das heißt, wenn man sich die ganze Bandbreite anguckt, dann reden wir eigentlich über sehr viele Disziplinen mit verschiedenen Herkunftsgeschichten. Karate und Judo haben eher eine ostasiatische Herkunftsgeschichte. Wenn man auch noch Selbstverteidigung dazu nimmt, Krav Maga ist eine israelische Straßenkampftechnik. Bei Israel denken viele natürlich, hey, das ist tendenziell jüdisch, was machen Neonazis dort? Aber sie eignen es sich an, weil es einfach technisch hochgradig attraktiv für sie ist. Aber wenn wir über Kampfsport reden, dann geht es vor allem um Boxen, Kickboxen und Mixed Martial Arts. Das heißt die, oder K1, also eine Form von Kickboxen, also die Kampfsportdisziplinen, die schädigungsorientiert sind, deren Ziel es ist, einen Gegner möglichst schnell und effektiv kampfunfähig zu machen. Was mit Aikido, das ist, wo sich Kinder umherrollen sozusagen, wenig herstellbar ist. So, das sind dementsprechend auch die Disziplinen, die dort stärker gefährdet sind. Das sind die Kampfsportstudios, die in höherer Alarmbereitschaft sein sollten. Und das sind dann auch die Kampfsportverbände, die ich dort in einer höheren Verantwortung sehe, sich zu diesen Themen zu positionieren.
Es schwingen da so mehrere Fragen mit. Ja, jetzt wurde hier über diese Kampfsporttrainings vom Dritten Weg und von der NRJ wird ja berichtet, weil die in der Öffentlichkeit trainieren. Du hast schon gesagt, es gibt wenig geschlossene Räume, ja, wo man das hier in Berlin zumindest für diese Gruppen machen kann. Also passiert das in der Öffentlichkeit, ist es wahrnehmbarer für andere? Vielleicht die erste Frage. Was würdest du Menschen empfehlen, die wahrnehmen, dass da gerade so ein Kampfsporttraining im öffentlichen Raum stattfindet? Was würdest du Menschen empfehlen, die das sehen?
Polizei rufen. So einfach. Wenn eine große Gruppe, selbst eine kleine Gruppe, also wenn Neonazis öffentlich Kampfsporttrainings abhalten, öffentlich zur Schau stellen, wie gewaltfähig sie sind und diese Gewalt trainieren, dann ist dieser Ort ein gefährdeter Ort für Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind. Und letztendlich ist es die Aufgabe der Polizei und des Staates, Menschen zu schützen. Das heißt, Polizei rufen. Wovon ich abraten würde, andersrum ist, hinzugehen und kritisch sich zu äußern. Jeder, der eine kritische Einstellung hat gegen Rechtsextremismus, ist natürlich herzlich willkommen und das begrüße ich auch sehr. Allerdings ist es, glaube ich, aus Gründen des Selbstschutzes vielleicht nicht angeraten, zu 20 militanten Neonazis in Kampfsportausrüstung zu gehen und kritische Fragen stellen zu wollen. Das ist nicht die Ebene, auf der das dann verhandelt wird.
Dann kommt die Frage, was wir auch wissen, viele Fachkräfte, die in Jugendfreizeiteinrichtungen arbeiten oder Streetwork, ähnliches, ja, die kommen ja auch viel in Kontakt mit jungen Menschen, die händeringend manchmal oder Angebote suchen, gerne auch Kampfsport machen wollen oder so. Was würdest du sozusagen Fachkräften aus der Jugendsozialarbeit empfehlen, wenn die mitbekommen, okay, da sind Leute, die trainieren da vielleicht irgendwie mit oder die haben Interesse an Kampfsport. Was kann man da eigentlich machen so aus pädagogischer Sicht?
Na, erstmal kann man sich natürlich an uns als Projekt wenden, weil wir tatsächlich auch dort dann beratend tätig werden. Unser Hauptfokus ist ja, dass wir Kampfsportverbände und Kampfsportstudios beraten in der Frage, wie können sie gegen Rechtsextremismus vorgehen, wie stellt man eine Hausordnung auf, woran erkennt man Dinge, erkennt man rechtsextreme Kleidungsmarken und andersrum aber auch formuliert, wie können sie eigentlich halbwegs sichere Räume schaffen, wie können sie Vielfalt fördern, wie können sie einfach eine Trainingskultur leben, die sich deutlich von Rechtsextremen distanziert und ja für Demokratie und ein solidarisches Miteinander steht. Das ist das eine. Jugendsozialarbeit, sagen wir mal so, steht in einem anderen Verhältnis zu Kampfsport. Und was wir dort immer unterscheiden, ist nämlich die Frage, ob man Prävention betreibt im Kampfsport, mit Kampfsport oder durch Kampfsport. Das sind zwar nur drei kleine Worte, sie bezeichnen aber was anderes, weil Prävention im Kampfsport ja heißt, dass man zu den Akteuren hingeht und dort Prävention betreibt. Also ein Verband, der sich positioniert, ist dann Prävention zum Beispiel. Prävention mit Kampfsport würde ja heißen, ein eigenes Angebot zu betreiben, aus sozialarbeiterischer Sicht, in dem hoffentlich unter fachlichen Standards und auch personeller Ausbildung eigene sportive Angebote gemacht werden. Und Prävention durch Kampfsport spricht ja eher die Frage an, welche Wirkung erhofft man sich dann eigentlich dadurch. Jetzt muss man sagen, dass die Geschichte von Kampfsportangeboten im Präventionsbereich, die ist nicht ganz unumstritten. Es gab auch zu Zeiten Akzeptieren der Jugendarbeit, es ist eine leidige Geschichte, oftmals hoch und runter diskutiert, auch Kampfsportangebote, um sozusagen gewaltpräventiv zu wirken. Viele davon waren nicht erfolgreich, was nicht heißt, dass man Gewaltprävention nicht mit Kampfsport betreiben kann, aber ich glaube, dass die sehr hohe Anforderungen hat. Hohe Anforderungen heißt, ich fange mal an, vor allem bei den Trainern und Trainerinnen, weil das die Menschen sind, die die sportlichen Inhalte und die pädagogischen Inhalte bestimmen. Da braucht es vor allem eine fachliche Ausbildung in der Frage, wie erkenne ich eigentlich Gewaltdynamiken, was sind eigentlich Gewaltdynamiken, wie gehe ich mit Gewaltdynamiken um. Auch hier muss man leider mal sagen, dass ich finde einen Teil der Landschaft ehrlich gesagt kritisch, weil ich einen Teil der Landschaft an Gewaltprävention und auch Selbstverteidigung, die manchmal auch zusammen angeboten werden, reduzieren sich doch sehr stark auf, wenn der da tritt, musst du hier zugreifen. Das können aber nur Leute, die auch physisch entsprechend ja, sich kompetent fühlen. Die Frage ist, wie erkenne ich eigentlich eine gewaltvolle Situation? Geht der vielleicht auch aus dem Weg? Wie komme ich da unbeschadet raus? Das sind alles eher psychodynamische Sachen, die man sich auch angucken sollte. Werden nicht überall behandelt. Ja, jetzt will ich es auch nicht zu sperrig machen. Das Problem ist, der Begriff von Gewaltprävention und auch der Begriff von Selbstverteidigung ist nicht geschützt. Es gibt sehr viele Anbieter in diesem Bereich. Manche sind gut, manche sind nicht gut. Insofern kann man Jugend- und Sozialarbeitern vor allem auf zwei Ebenen was raten. Das eine ist, wenn sie selber ein Kampfsport- oder Kampfkunstangebot machen, dann sollten sie sich vorher sehr deutlich klar darüber werden, was sind Grenzen, wann mache ich nicht weiter, wann muss ich Menschen ausschließen und was sind eigentlich meine Ziele, die ich damit erreichen will. Wenn es darum geht, mit externen Anbietern zusammenzuarbeiten, das findet ja auch oft statt, dann würde ich mir auch natürlich mich mit deren pädagogischem Konzept inhaltlich beschäftigen und die Frage stellen, wie sie dort auch mit, unter anderem auch mit Gewalterfahrungen umgehen, ist auch eine kritische Frage. Nicht wenige Menschen, die zu Kampfsporttrainings gehen, um sich irgendwie zu verteidigen zu lernen, haben bereits Gewalterfahrungen, teilweise traumatisch. Und wenn man die nicht adäquat aufgreift, macht man Dinge schlimmer. Insofern, Sport kann ein sehr adäquates Mittel sein, um also auch um Energie abzubauen, um sozusagen auch Körperkontrolle zu lernen. Ich würde auch Menschen anraten, das zu tun und das auszuprobieren. Allerdings, wie gesagt, unter hohen fachlichen Standards.
Mir wurde auch gespiegelt von verschiedensten Initiativen, Bündnissen bei uns in der Region. Man hat natürlich mitgekriegt, wenn die da irgendwie trainieren, okay, wir gehen mit unseren Jugendlichen nicht mehr hin, weil du hast es vorhin schon gesagt, diese Angstträume, das können wir nicht mehr machen. Und trotzdem ist die große Frage, man sieht da junge Menschen, die Gewaltkompetenzen haben, die auch ausleben, ja, die auch offen zeigen, dass er damit umgehen kann. Hat denn darüber hinaus sozusagen eine Zivilgesellschaft noch irgendwie Möglichkeiten, dieses Thema aufzugreifen, daran zu arbeiten? Wenn ja, was könnte sowas sein?
Eine Sache, die ich schade finde, aber auch eine Empfehlung ist, dort, wo ich arbeite, in den Städten, sind Kampfsportverbände und Kampfsportstudios sehr selten Mitglied in den Kriminalpräventionsräten, Mitglied am runden Tisch gegen Rechtsextremismus, also die jeweiligen Foren, die es lokal ja gibt. Ich glaube, die sollten eingebunden werden. Und den Grund haben wir im Grunde schon genannt. Kampfsportstudios sind aufgrund der erlernbaren Gewaltkompetenzen für Rechtsextreme attraktiver als andere Sportarten, als andere Sportorganisationen und dementsprechend sollten sie auch stärker eingebunden werden. Und das kann man auch positiv hervorheben. Kampfsport hat ja dort auch eine Stärke. Kampfsport erreicht viele Menschen. Also Kampfsport funktioniert sehr schichtenübergreifend. Das heißt, Kampfsport, je nach Disziplin, erreicht auch viele Menschen, die man mit formeller Bildung teilweise, also schulischer Bildung teilweise nicht erreicht. Kampfsport kann präventiv wirken, allerdings sollte man diese Potenziale auch heben und dementsprechend Netzwerkarbeit leisten. Insofern sprecht die lokalen Kampfsportstudios an und ladet die mal zu euch ein.